Seid herzlich willkommen bei uns am Stimmtisch, eurem Chorcast rund um die schönste klingende Leidenschaft der Welt, Chor. Heute live und in Farbe mit mir an diesem Tisch Professorin Anja Paulus und Jan Hendrik Herrmann. Unsere Studiogäste sind absolute Top-Fachleute für unser heutiges Thema. Und das Thema kommt erstmal ein bisschen provokant rüber. Ist Einsingen langweilig? Anja, noch keine Antwort. Du hast so viele Talente und Funktionen in der Musikwelt. Und neben deiner eigenen Karriere als Sängerin stehst du auch mitten in der Hochschullandschaft. Und das an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Daneben bist du aber auch für die Chorbasis tätig. Chorleiterin, Stimmphysiologie, Didaktik und Forschung, all das und noch mehr sind deine Tätigkeitsfelder. Klingt für mich kurz und knackig so, du singst selbst schöne Töne und weißt auch, wie diese bei anderen entstehen. Ist das okay?
Das würde mich freuen, wenn es so wäre, ja. Also ich hoffe, dass ich aus dem einen oder der anderen schöne Töne hervorlocken darf.
Prima, da kommen wir gleich noch zu, weil das ist die Fast-Überreichung. Jan Hendrik, genau wie Anja bist du auch an der Hochschule tätig, und zwar an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Und hast daneben ebenfalls so viele verschiedene Hüte auf. Sänger, Arrangeur, Chorleiter, Chorcoach, Beatboxer, Perkussionist und bei uns im CVNRW Musikrat. Kurz gesagt, Chöre singen nicht nur gerne mit dir, sie singen auch gerne von dir. Passt das so für dich?
Ja, das freut mich zumindest immer, wenn es so ist, dass Chöre dann auch meine Arrangements singen.
Ja, ja, als ja, wir kennen uns ja alle und ich weiß natürlich, dass Chöre mehr als gerne deine Arrangements singen. Prima. Hast ein paar tolle Würfe gehabt in letzter Zeit. Super. Okay. Anja, kommen wir nochmal zurück, was du eben gesagt hast. Und unsere Rubrik Lass mal hören steht immer zu Beginn unseres Podcastes. Und ja, der Begriff Lieblingslied, ja, manchmal hat man so gar keinen parat, aber vielleicht ändern wir den um in euer aktuelles Lieblingslied. Und ich stelle euch einfach mal so frei, wer denn anfangen möchte. Oder vielleicht habt ihr auch euer aktuelles Lieblingsduett, ich weiß es nicht.
Duett glaube ich nicht. Wir haben uns gerade eben erst zum ersten Mal persönlich getroffen. Aber ich bin total neugierig, was du für ein Lieblingslied hast. Anja, würdest du anfangen? Hast du Lust?
Ich habe Lust, jawohl. Also ich habe drüber nachgedacht, weil ich tatsächlich sehr viele Lieblingslieder habe. Und ich denke auch immer, das Leben ist zu kurz, was anderes zu singen als Lieblingslieder. Aber dann fange ich mal an. Ist so still um den See, hör die Ruder schlagen. Und ein Vogel im Rot drin, bei der Finsterglocken.
Ah, herrlich. So könnte die Sendung aufhören. Aber sie fängt gerade erst an.
Ich habe gerade überlegt, ob du einfach die ganze Zeit singen magst. Das würde ich auch total feiern.
Jan, bin ich komplett bei dir. Gut, wir beide ziehen uns zurück, schalten uns auf off und Anja, es gehört dir.
Ich glaube, das ist nicht der Zweck der Sendung.
Stimmt, da war doch noch was. Jan.
Ja, auch ich habe nicht das eine Lieblingslied, aber mich beschäftigt tatsächlich seit einiger Zeit der wunderbare Song Little Blue von Jacob Collier. Einfach, weil ich ihn gern mag mit seiner Musik und weil es so anrührend ist. Es ist Don't be afraid of the dark in your heart. You're gonna find your way to carry the weight of the world. On your shoulders, you're gonna find your way home. Vielleicht hört man, ich bin ein bisschen aufgeregt.
Nein, hört man nicht.
Nein, aber das ist gleich die perfekte Überleitung zu dem Thema. Liebe Leute, ich habe euch als Top-Fachleute in eurem Fachgebiet zu Recht angekündigt. Und hätte ich das alles so gewusst, dann hätte ich euch als Top-Sänger und Top-Sängerin, also klasse. Einfach schön zum Zuhören. Könnte es auch so weitergehen. Scharfer Schnitt. ist Einsingen langweilig?
Es kann sehr langweilig sein. Es tut mir wirklich leid, dass ich das sagen muss, aber es kann sehr langweilig sein. Was denkst du?
Ich würde das unterschreiben. Es muss nicht langweilig sein, würde ich noch ergänzen wollen. Aber je nachdem, wie es gestaltet ist, kann es in der Tat sehr langweilig sein.
Ja, und da outet sich der Moderator. Ja, es kann sterbenslangweilig sein. Und ich verstehe auch Choristen, die gerne eine Viertelstunde später zur Probe kommen, Parkplatz suchen und anderes vorschieben, um nicht am Einsingen teilnehmen zu müssen. Aber gehen wir es mal positiv an. Oder kritisch oder wie auch immer, wir sind offen hier. Einsingen als Begriff. Findet ihr den gut?
Relativ unspezifisch. Ich finde, Einsingen kann man sich nicht so wirklich was drunter vorstellen. Und mir fielen sofort zwei andere Sprachen ein, nämlich das italienische Scaldare la voce, dass man die Stimme erwärmt. Mhm. Und mir fiel ein auf Finnisch Avata äänen, das heißt die Stimme öffnen. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff. Und damit kann ich arbeiten.
Jan-Henrik.
Das ist im Pop-Bereich ähnlich. Da ist der Begriff des Einsingens nahezu verschwunden und wird ersetzt durch den Begriff Warm-up. Mhm. Was aber auch beinhaltet, dass es eben nicht nur um das stimmliche Warm-up geht, sondern auch um das Soziale, über die Gemeinschaft. Es geht aber auch darum, so grundlegende musikalische Kompetenzen in der Gruppe zu schulen. Und da wird der Begriff einfach ein bisschen weiter gefasst. Und natürlich ist die Stimmbildung ein wichtiger Teil davon. Mhm. Aber das ist, finde ich, auch ganz gut, weil der Begriff des Einsingens, glaube ich, mittlerweile ein bisschen vorbelastet ist bei manchen Menschen.
Ja, also da schließe ich mich an. Also ich mag den Begriff gar nicht. Das klingt für mich im Deutschen wie einlaufen, einsinken. Also viele Begriffe, die ich nicht als positiv bewerte und auch in der Rhetorik nicht so rüberkommen. Und andere Länder, und da bin ich bei dem, was Anja auch sagt, zum Beispiel im Portugiesischen ist es so, dass also Einsingen ganz häufig damit beginnt, dass die Leute einstimmig singen. Das heißt, der Chor öffnet meistens mit einem einstimmig gesungenen Lied. Jetzt können wir nachher dazu rüberkommen, ob das eine gute Sache ist oder eine schlechte Sache ist. Aber wir sehen jetzt schon, also drei Leute an einem Tisch und relativ eindeutig, dass Einsingen Risiken birgt im Begriff. Habt ihr andere Begriffe außer Warm-up?
Mir fiel auch noch ein Buchtitel ein. Es gibt ja so einen Klassiker in der Gesangsphysiologie und Gesangspädagogik von Frederik Hussler und Yvonne Roth-Marling, heißt Singen, die physische Natur des Stimmorgans. Das klingt schon mal sehr wissenschaftlich. Also viel Anatomie und Physiologie drin. Aber der Untertitel, den mag ich sehr, da heißt es Anleitung zum Aufschließen der Singstimme. Ja. Und das, der spricht immer wieder von einem kollabierten Organ sozusagen, also von dem, was wir so, wenn wir so ineinander zusammensinken, so im Alltag, wenn wir uns nicht bewegen oder nicht uns aufrichten oder was weiß ich, den Tag hinterm Bildschirm verbracht haben, dann also dieses sich entfalten, sich aufschließen, die Stimme aufschließen, Atem, Resonanz, ja. Körper, alles bereitstellen für die Stimme.
Nun ist eine Begrifflichkeit natürlich auch immer, das kann eine hohe Hürde sein und trotz alledem hält sich der Begriff Einsingen ja hartnäckig in der deutschen Chorlandschaft. Jetzt hast du gerade schon gesagt, in dem Pop-Jazz-Bereich, also wird Einsingen rausgenommen, wird Warm-up genommen, ist ja, wenn ich die beiden Begriffe gegenüberstelle, sind ja doch ähnliche Quellen. Ne?
Der Grundgedanke ist natürlich auch der, ein stimmbildnerisches Training, eine stimmbildnerische Fortentwicklung anzustoßen. Das ist auch im Warm-up so. Und mir ist immer noch wichtig, auch zu vermitteln meinen SängerInnen, dass es zum einen auch darum geht, dass das Instrument Chor sich einstimmen muss und dass man zusammenkommen muss. Man kommt ja aus verschiedenen Lebenslagen. Manche kommen total gestresst in die Probe. Manche haben einen Tag freigenommen und sind super entspannt. Und dann wirklich erstmal in Kontakt zu treten und das Instrument Chor wirklich zu einem Instrument werden zu lassen, finde ich wichtig. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass jede Stimme ist individuell. Und nur ich kenne meine Stimme. Nur ich fühle meine Stimme. Und so ist es für jede Person. Mhm. Und da der Körper mein Instrument ist, finde ich, ist es so ein bisschen wie das Einstimmen eines Instrumentes, wenn man mit so einem Warm-up beginnt. Dass man erstmal in eine Bereitschaft kommt und auch erstmal spüren und wahrnehmen darf, wie fühlt sich mein Instrument heute an und wie ist meine Tagesform und wie kann ich eine gute Basis schaffen, um später, wenn es in der Chorprobe ja wirklich darum geht, Material zu proben und der Fokus vielleicht eher von der Selbstwahrnehmung weggeht oder weggezogen wird, dass ich zumindest zu Beginn der Chorprobe die Chance habe, einmal mit mir selbst in Kontakt zu kommen.
Also in meinen Chören umgehe ich dieses Wort Einsingen. Mittlerweile sage ich, da lachen immer alle. Ich sage, jetzt machen wir bewusst singen, weil für mich ist das letzten Endes eine Frage von Bewusstmachung. Wie spüre ich die Dinge, das, was du gerade auch sagst? Jetzt gehe ich aber noch mal ein bisschen in den Negativbogen zurück. Jetzt habt ihr eben beide ziemlich klar euch positioniert. Ist Einsingen langweilig? Ja, wenn es denn so gemacht wird, wie es manchmal gemacht wird. Und warum ist dann Einsingen langweilig?
Also ich denke, das Ritual bietet natürlich Heimat, aber irgendwo möchte man auch mal vor die Tür. Ne? Einsingen hat ja immer standardisierte Schwierigkeiten. Ja, dann ist es, was weiß ich, geht es um einen Vokalausgleich. Dann geht es um verschiedene Lagen. Es geht um Dynamik oder es ist also die Parameter, die man so abklopft beim Einsingen. Es geht um den Tonumfang, dass man eben so wie so ein Stretching auch macht natürlich, dass die Stimme für alle Lagen bereit ist. Aber wenn ich jede Woche dieselben Übungen mache, über Jahre hinweg, dass ich mag ja auch nicht immer das gleiche Essen essen.
Tolles Stichwort. Wie seht ihr das? Kann ein Chorleiter, eine Chorleiterin, die jede Woche mit dem Chor probt, ist diese Person die geeignete Person, um jede Woche das zu machen? Oder kann man per se sagen, es ist doch wesentlich besser, wenn wir das extern, wenn wir auslagern? Was ist eure Meinung dazu? Macht das Einsingen von jetzt auf gleich interessanter?
Es ist ja häufig so, dass dann doch, wenn jemand von außen kommt, erstmal pauschal mehr Interesse da ist. Egal, ob es jetzt Stimmbildung oder Chorleitung ist. Wenn man sich das natürlich als Chor leisten kann, wirklich jedes Mal einen Stimmbildner innen da zu haben, dann ist das natürlich eine großartige Sache. Auf der anderen Seite, die meisten Chöre können sich es nicht leisten. Und ich finde auch, eine Chorleitung sollte grundsätzliche stimmbildnerische Fähigkeiten oder ein stimmbildnerisches Wissen haben, weil es ja auch an den Stücken angewandt werden muss. Es ist ja nicht da zum Selbstzweck, sondern es soll ja die Stücke weiterbringen. Und deswegen kann es sehr, sehr gut sein, auch mal frische Impulse zu haben von außen. In jedem Fall, finde ich, sollte aber in irgendeiner Weise, egal wer es dann letztendlich tut, eine kontinuierliche Arbeit gewährleistet sein. Und ob jetzt StimmbildnerInnen und ChorleiterInnen sich vor der Probe so gut absprechen, dass es richtig gut ineinander greift, oder ob eine Person das selbst anlegt, ist dann wahrscheinlich im Einzelfall zu entscheiden.
Also für die Abwechslung, Anja hat es ja schon gesagt, sollte gesorgt werden, egal ob es jetzt intern oder extern ist oder halt sich abgewechselt wird. Jetzt kreisen wir vielleicht noch ein bisschen, nicht vielleicht, wir kreisen es noch genauer ein. Welche Parameter gehören für euch, wenn ihr mit euren Chören, euren Ensemble oder wenn ihr euren Coaching anbietet, dazu, um ein Einsingen für die Probe nachhaltig zu gestalten? Also welche Teile sind euch wichtig? Ich habe ja eben schon mal so ein paar angedeutet.
Jan-Hendrik hat eben auch schon vieles genannt, was mir auch wichtig ist, nämlich dieses, es hat mehrere Aspekte. Das eine ist, ich komme bei mir an. Also ich schüttel den Staub des Tages aus den Kleidern und alles, was mich irgendwie vielleicht kleiner oder enger macht, und begebe mich auf so eine innere Körperreise. Ich finde durchaus, dass es auch was Meditatives haben kann, bei sich anzukommen. Es gibt ja auch Untersuchungen dazu, dass Chorsingen Stress abbaut, dass die Glückshormone hochgehen, dass der Blutdruck runtergeht, ja? Und so weiter. Und das hat natürlich mit der vertieften Atmung zu tun. Also, dass die Ausatemphase länger ist als die Einatemphase. Ja. Und das allein beruhigt schon den Herzschlag. Und dann komme ich bei mir an. Das heißt, eigentlich Körperzentrierung, Haltung und Atmung sind untrennbar verbunden.
Okay. Gut, so, also das wäre so ein erster
Aspekt.
Ja,
ja. Neben den Dingen, die meistens ja auch in dem einsingen, wenn wir jetzt beim Begriff bleiben wollen.
Mittlerweile. Hier kommt vielleicht so ein Buzzer. Burr.
Genau. Dann sind ja solche Dinge, du hast auch ein paar schon genannt, irgendwie Vokalausgleich, Registerausgleich, solche Sachen auch enthalten. Bei mir ist es Pop-Jazz-spezifisch noch so, dass ich mich ganz viel auch mit dem Bereich der Klangfarben auseinandersetze im Einsingen. Und es geht oft wirklich so ein bisschen spielerisch vor, dass es darum geht, auszuprobieren, welche Klangfarbenspektren können wir so erzeugen mit der Stimme, weil die Anforderungen sehr unterschiedlich sind. Also zum Beispiel singe ich gerade in einem meiner Chöre sowohl eine Rocknummer, wo es wirklich darum geht, sehr, sehr volle und kräftige Sounds zu produzieren und gleichzeitig aber sehr, sehr differenzierte Balladen, wo es dann eben auch um eine sanfte Stimmgebung geht und eben dieses Spielfeld zu wecken und zu schulen, ist da für mich immer noch ein ganz wichtiger Aspekt.
Also dann halte ich mal fest, es ist Körperatem, du sagst, es ist untrennbar verbunden. Und dann kommt jetzt Klang ins Spiel. Also drei wichtige Säulen des Einsingens. Wir trauen uns immer noch, diesen Begriff zu benutzen. Gehört dann noch was rein?
Koordination. Also für mich ist ein wesentlicher Anteil dieses Einsingens ist dieses Koordinieren der Ebenen, Atem, Stimme, Resonanz. Mhm. Weil wir haben eigentlich immer mehrere Dinge gleichzeitig am Laufen. Und da irgendwie in so eine Verfassung zu kommen, dass die Ebenen sich verzahnen wie die Zahnräder in einem Uhrwerk. Mhm. Und dann der Atem die Stimme quasi zum Schwingen bringt, die Stimme schön arbeitet, die Resonanzen, die Artikulation durchläuft und dann alles eins wird, dass wir nicht mehr über die verschiedenen Ebenen nachdenken müssen, sondern dass über den Atem sich alles so koordiniert, dass es läuft.
Ja, nachher zu dem einen Strom wird. Und Artikulation war auch ein Stichwort. Das ist natürlich, kommen wir gleich noch darauf zu, wie wir das bei den Genres halten. Gibt es verschiedene Formen von Einsingen, aber das, bevor ich das frage, würde ich ganz gerne mal an der Stelle, ich habe es ja eben schon gesagt, wenn die Chorleute, die dann eine Viertelstunde später kommen, reicht eine Viertelstunde fürs Einsingen? Wie sind dann eure Erfahrungen? Gibt es da zeitliche Begrenzungen oder geht ihr dann so weiter, sagt, erst wenn ihr das schon beim Einsingen hört, was an Sound da ist, dass ich dann weitergehe? Wie handhabt ihr das?
Ich finde, man muss aufpassen, dass man nach dem Einsingen auch nicht schon wieder ausgesungen ist. Man kann sich ja auch festsingen. Ja. Also deswegen würde ich denken, ich würde ein Einsingen sowieso nur bis mezzo forte führen. Mhm. Ich persönlich, damit die Stimme schön biegsam und weich bleibt. Und dann kommt das alles während der Chorprobe und dann kann man irgendwann auch mal aufdrehen. Aber zu viele Einsingen, finde ich, ist ermüdend.
Da gehe ich ganz kurz mal rein. Leider hört man es nicht so, dass es nur in einem mezzo forte bleibt und auch in der mittleren Lage, sondern erst wenn die Endlage der Sopran erreicht ist und dann sagt er, ja, jetzt sind wir eingesungen. Also, oder sie. Das ist leider auch so. Aber das war jetzt nur die unschöne Konnotation.
Darf ich da was sagen dazu? Also ich bin unbedingt dafür, dass wirklich der Umfang ganz ausgefahren sein muss, dass die Soprane auch wirklich oben waren und die Tenöre und dass die tiefen Stimmen auch wirklich ganz im Keller waren, weil eben davon, finde ich, da ruckeln sich dann auch die Register zurecht, ja? Dass ich absolut Minimum Terzquarte über dem Tonumfang war. Aber natürlich, also was ich immer mal gehört habe, war einfach dieses Stehenbleiben auf den hohen Tönen und das ist für mich persönlich dann ein bisschen unbequem beim Zuhören.
Jan Hendrik, Entschuldigung, jetzt bin ich da reingegrätscht. Das wird, ja.
Alles gut, jetzt muss ich nochmal fragen, was war die Ausgangsfrage?
Du solltest singen.
Achso, schon wieder.
Immer wenn der Moderator nicht weiter weiß, wird gesungen. Jan Hendrik, hast du schon gesungen? Ich weiß es nicht.
Nee, im Ernst, was war nochmal also die Ausgangsfrage?
Die zeitliche Umrandung,
ja, richtig,
so. Der Rahmen, Umrandung. Der zeitliche Rahmen.
Ja, also genau, da bin ich ganz bei dir, Anja, auch wirklich, dass man nicht die Stimme abnutzen sollte in diesem Zeitraum schon direkt. Ich schaffe es nie in einer Viertelstunde Einsingen zu machen, was aber daran liegt, dass, genau, und da würde ich jetzt wieder auf den Begriff des Warm-ups verweisen, dass es eben nicht nur das Einsingen ist, sondern wir beginnen dann eben oft auch irgendwie vielleicht mit ein bisschen Body-Percussion oder mit so ein bisschen Eintanzen oder so Interaktionsübungen, so Spiegelübungen oder sowas und dann gibt's am Ende auch einfach nochmal so ein paar Phrasierungsübungen oder so Dinge oder was Mehrstimmiges, wo es ja auch nochmal darum geht, gerade bei den mehrstimmigen Sachen, dass sich die Stimmen in ihrem späteren Tätigkeitsfeld, nenne ich das jetzt mal, so ein bisschen einsingen dürfen. Weil Stimmen haben ja unterschiedliche Bedürfnisse. Ein Bass hat andere Bedürfnisse als ein Tenor oder einfach einen anderen Anlass im Stück. Und die Extremlagen, also Höhe, Tiefe, so sehr vorzubereiten, ist in den meisten Pop-Jazz-Arrangements gar nicht so unbedingt nötig, weil die nicht so unfassbar hoch oder tief gehen. Tief schon eher, aber so wenn man die Durchschnittsarrangements aus dem Pop-Bereich anschaut, dann werden die Sopräne ja zum Beispiel gar nicht so hoch geführt. Das heißt, ich würde auch immer nur dann so einsingen, dass es dann eben für die Stücke, die ich proben möchte, dass die SängerInnen gut vorbereitet und eingeschwungen sind.
Also höre ich raus, die zeitliche Begrenzung sollte nicht stattfinden und manchmal guckt man gar nicht auf die Uhr. Aber daneben hast du eben gesagt, das ist der Moment, wo du dann als Chorleiterin erlebst, das ist der Moment, jetzt fängt es an zu schwingen, jetzt wird es freier, dann geht man dann raus und sagt so, jetzt sind wir warm, jetzt können wir rausgehen und lässt sich nicht unbedingt mit einer Viertelstunde mit Stoppuhr dann so datieren. Ist das richtig?
Also wenn, das kommt ja auch immer darauf an, was ich möchte, wenn ich das Einsingen benutzen möchte, um den Chorklang zu modellieren sozusagen und schon Mittel vorbereite, auch die ich später dann in der Literatur dann gebrauchen möchte, dann kann ich natürlich auch da, also gerade solche Intonationsübungen oder so, gell, wo die auch mehr aufeinander hören und so. Aber es ist ein biegsamer Zeitraum, würde ich denken.
Ich nehme das gerne auf, was du sagst und stelle euch die Frage, Klang ist natürlich, das ploppt natürlich an jeder Stelle auf. Ist Einsingen Stimmbildung?
Ein Teil davon ist Stimmbildung, würde ich sagen. Also wie eben schon beschrieben, nicht ausschließlich bei mir, aber ein wichtiger Teil.
Ein wichtiger Teil. Das sind natürlich Begrifflichkeiten, die manchmal auch durcheinander geworfen werden. Also,
ja. Wobei die Stimmbildung für mich eben nicht nach dem Warm-up aufhört. Mhm. Es geht ja auch darum, das dann ein Stück zu übertragen. Was auch oft noch so eine Sache ist, wenn ich an den Begriff Einsingen denke, denke ich an diese regalmeterweise vorhandenen Bücher, die Einsingübungen sammeln. Und manchmal verkommt das Einsingen so ein bisschen dazu, dass Chorleitende sich auch so Kompendien einfach Übungen rausnehmen und die unhinterfragt machen. Und sich dann aber wundern, dass selbst wenn im Einsingen etwas funktioniert und gegriffen hat, es dann später am Stück eben nicht mehr greift und dann eben diese Diskrepanz auch ganz oft da ist. Ich meine, mir ist klar, dass Einsingenübungen auch Aspekte herausgreifen sollen und den Fokus auf bestimmte Dinge legen sollen. Aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass es eigentlich besser funktioniert, Übungen direkt aus einem Stück zu holen, abzuleiten, genau. Und dann ist nämlich meistens auch den SängerInnen viel eher klar, was das mit den Stücken zu tun hat. Ja. Ansonsten bleibt es immer so abstrakt und man fragt sich, ich merke vielleicht, die Stimme ist jetzt geölt, aber hat das was mit der eigentlichen Probe in Anführungszeichen zu tun?
Das sind dann also, was du sagst, diese 150 Top-Einsing-Übungen, die du im Internet oder die 50 oder die 30 immer an jeder Ecke findest. Aber ich meine, die bringen ja nichts, wenn du halt als Chorleiter die nicht verinnerlicht hast und rüberbringst. Singt ihr euch ein vor euren Proben?
Ja.
Das würde ich auch unterschreiben. Ich habe tatsächlich früher auch eine Zeit gehabt, wo ich dachte so, ach, jetzt bin ich irgendwie stimmlich so fit, jetzt muss ich mich nicht jedes Mal einsingen. Mhm. Aber ich habe dann irgendwann eben doch gemerkt, dass es durchaus von Vorteil ist und vor allem auch mit dem Gedanken, ich möchte erstmal in mein Instrument kommen. Ja. Also es geht weniger darum, dann eben Stimmbildung in dem Moment anzulegen bei mir selbst, sondern es geht wirklich darum, in die Stimme zu kommen und mich zu ölen für die Probe oder den Auftritt, ja.
Ist natürlich ein großer Unterschied wahrscheinlich, ob du vor dem Konzert stehst und dich einsingst oder warm singst oder ob du halt in eine Chorprobe gehst. Ne?
Ja, also ich muss auch gestehen, dass ich jetzt länger keine Chorproben mehr geleitet habe. Und ich habe mich auch, als ich das Vokalensemble noch geleitet habe, habe ich mich eigentlich immer als dirigierende Stimmbildnerin begriffen.
Schöner Begriff.
Also weil ich natürlich dieses Doppelstudium gemacht habe mit Gesang und Chorleitung. Und ja. Es war so, ich war einfach eine Chorpflanze und ich fand es viel zu schade, diesen Bereich meines Lebens mit dem Gesangsstudium dann an den Nagel zu hängen. Und dann dachte ich, dann muss ich jetzt mal das von der anderen Seite betrachten, aber habe auch dann weiter auch sehr viel Ensemble gesungen. Ja. Und ich muss sagen, dass mir es im Ensemble, als es dann so in die Semi-Profi-Profi-Richtung ging, total gefehlt hat, dass wir uns nicht gemeinsam einsingen. Mhm. Das fand ich total schade. Und das ist ja für viele Profiköre eine Beleidigung. Für
gutes
die
Profikör-Sänger,
dass sie so denken, ich lasse mich doch nicht, ich singe mich doch selber ein. Ich bin doch
nicht denn.
Aber dass es Aspekte hat von Klangbildung, von eben Vokalfarben, wie färbe ich in der Gruppe die Vokale gemeinsam, von Einschwingen aufeinander.
Atmung,
das alles. Mhm. Genau, diese Aspekte, die haben mir dann eigentlich auch teilweise gefehlt. Die wurden dann natürlich auch, wenn man auf einem schönen Niveau arbeitet, dann auch in der Probe gemacht. Aber mir hat einfach dieses Zueinanderkommen auch gefehlt.
Also dem kann ich also 3 Ausrufezeichen zufügen. Also ich kenne es auch aus meiner Profizeit im Profikor auch nicht anders. Also gemeinsam einsingen, eher No-Go. Ne? Mit dem Einsingen ist es jetzt so, dass natürlich ein bisschen typenabhängig ist. Und jetzt gebe ich euch mal das Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie und hätte gern eure Reaktion dazu, die da besagt, dass Einsingen letzten Endes nur was für schwere Stimmen ist und für mittlere und tiefere Stimmen. Eine höhere Stimme musste ich gar nicht so viel einsingen.
Entschuldigung, dass ich lache. Ich muss einfach lachen.
Steht
ist das Wissenschaft?
Ja, auf einer sehr renommierten österreichischen Stimmbildnerin und Gesangslehrerin. Hintergrund ist einfach, dass natürlich das Stimmbandmuster einer schwereren Stimme, einer tieferen Stimme, ein anderes ist als natürlich bei einem leichten Sopran. Und gerade die schwereren Stimmen und die tieferen Stimmen deutlich mehr von einem Einsingen profitieren würden als eine hohe Stimme.
Mich würde da total interessieren, wie das begründet wird. Weil das ist jetzt erstmal nur eine Aussage und da frage ich mich jetzt, okay, aber also warum? Es leuchtet mir ein, wenn man so argumentiert, dass man sagt, wenn man für die Höhe einsingt, dass dann vielleicht die tieferen, schwereren Stimmen, sage ich mal, aus den genannten Gründen mehr von einem Einsingen profitieren können. Aber so pauschalisiert leuchtet mir das jetzt erstmal nicht ein.
Ja. Also deswegen sind wir heute hier und ich bin da auch nicht im Besitz der Wahrheit, sondern ich gebe einfach das nur mal in die Runde. Und natürlich, also Stimmbänder werden für vieles herangezogen, aber auch für viele Dinge in der Physiologie, die ja nun auch vielleicht nicht so ganz ernst zu nehmen sind. Ne?
Ich fange an, darüber nachzudenken gerade. Ich glaube, ich brauche ein bisschen länger dafür.
Die nachfolgenden Sendungen zögern sich um 15 Minuten.
Nee, aber sagen wir mal, ich glaube, es ist, also aus meinem Verständnis ist es, glaube ich, egal wie schwer oder wie leicht die Stimme ist. Die Koordination der Ebenen zum Beispiel ist für alle ein Thema. Und dann das kommt natürlich darauf an, es gibt Soprane, die wächst du nachts um 3 und die singen dir ein hohes C. Mhm. Es gibt aber andere, die das nicht können. Ja. Die müssen sich einsingen. Und ich glaube, das habe ich im Rheinland gelernt, dass jeder Jack anders ist.
Ja, auf jeden Fall.
Das finde ich ein schönes Schlagwort, auch nochmal wirklich dafür zu plädieren, auch wirklich den Chor als ein lebendiges Instrument zu sehen und aus vielen Einzelinstrumenten gebildet und dann eben auch bei der Stimmbildung wieder zu schauen, naja, es ist fluide, ne? Mhm. Und irgendwie immer wieder zu schauen, was brauchen denn die SängerInnen gerade? Wo sind sie heute? Wo stehen sie heute? Und da auch nochmal, also ich tue mich einfach immer unglaublich schwer mit so pauschalisierten Aussagen, weil ich immer denke, da gibt es immer Einzelne, die irgendwie unters Rad geraten.
Wie steht ihr denn zu den verschiedenen Genres? Also hast ja eben schon mal, es ist angeklungen, also Pop und Jazz haben natürlich andere Komponenten, andere Parameter. Singt sich ein klassischer Chor anders ein als ein Pop-Jazz-Chor?
Ich glaube schon.
Auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich benutze tatsächlich 80% in Anführungszeichen klassische Übungen, also die nicht spezifisch Pop-Jazz sind, stimmbildnerische Übungen. Aber ich benutze sie, um eine andere Klanglichkeit, eine stilistische Klanglichkeit zu erzeugen.
Was ich gelernt habe über den Unterschied zwischen Jazz-Pop und klassischer Klanggebung ist einfach so dieses, wenn wir jetzt ein Vokal als Grundform nehmen, dass das Klassik eher so, sagen wir mal, auf so einem U resultiert, UO auf so einem länglichen Form und dass doch im Jazzpop viel mit IEA einfach in dem mehr horizontal auch gearbeitet wird. Und sagen wir mal so, unser Kehlkopf, der hängt da so. Ja.
Wenn es gut läuft.
Der hängt. Und wenn wir schlucken, geht er hoch. Und wenn wir aufhören zu schlucken, dann geht er wieder runter. Ich würde sagen, er hängt bei 0. Beim Schlucken geht er auf plus 5. Und dann geht er wieder auf 0. Und zum klassischen Gesang brauchen wir vielleicht minus 3. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied, wie die Vokale auch gebildet werden. Aber auch die Position des Kehlkopfes.
Also gehe ich mit und gebe euch eine Frage mal an die Hand. Die mag vielleicht auch ein bisschen ketzerisch und provokant kommen. Jemand, der nicht von der Stimme kommt, und es gibt ja auch ChorleiterInnen, die keine Gesangsausbildung genossen haben, sondern die vom Instrument her kommen. Wie ist das für diese ChorleiterInnen?
Also die von der Stimme kommt, habe die auch immer sehr beneidet, was sie für Fähigkeiten dann am Klavier haben, die ich gerne gehabt wollen würde. Aber ich denke, dass so wie man Klavier üben kann, kann man auch Stimme verstehen üben und man kann sich fortbilden, man kann sich austauschen. Da gibt's, also ich habe da sehr, sehr schöne Entwicklungen auch schon beobachten dürfen von Leuten, die wenig Ahnung hatten und sich dann innerhalb eines Kurses, der über 2 Jahre ging, da wirklich sehr schön entwickelt haben, wo ich dann, wenn ich dann das betrachtet habe und zugehört habe, gedacht, hast schon wieder was gelernt.
Also ist nicht nur das Prinzip der Imitation ein zielführendes, sondern man kann auch anders zum Ziel kommen und man muss gar nicht ein guter Sänger oder gute Sängerin sein, um bei jemand anders das eben rauszulocken. Ist das richtig so?
Wenn man so die Grundzüge versteht, wie das miteinander so arbeitet.
Auf der anderen Seite würde ich das einschränken wollen, insofern, als dass ja meine eigene Stimme meine einzige Möglichkeit ist, die Stimme der anderen zu verstehen. Also es ist, wenn ich mich gar nicht mit meiner Stimme auseinandersetze, dann habe ich vielleicht ein theoretisches Wissen darüber, wie eine Stimme physiologisch funktioniert. Aber das heißt ja noch nicht, dass ich mich empathisch in die Stimme oder in die Gesangsempfindung meiner SängerInnen hineinversetzen kann und dementsprechend dann auch eine Anleitung geben kann. Insofern ist es bestimmt möglich, ohne selbst SängerIn zu werden, auch eine gute Anleitung zu machen. Aber ich glaube, es hilft ungemein, wenn man sich auch in dieser Richtung weiterbildet.
Also Einsingen beginnt bei einem selber, kann man das so sagen?
Ja, du hast was Schönes gesagt gerade, Jan-Hendrik, dieses sich hörend zur Verfügung zu stellen, denen man zuhört und versucht, hörend im eigenen Körper zu verstehen, was da passiert, das ist natürlich dann... dann spürt man, wo sind Verspannungen, wo kann ich helfen. Oder wir haben ja immer akustische und optische Kontrolle. Wir sehen natürlich, wenn jemand irgendwie den Kiefer 5 Zentimeter vor der Nase hat, dann wird es anstrengend.
Dann wird es anstrengend und genau.
Aber das ist natürlich dann schon, es ist wie mit allem natürlich, je mehr Handwerk man hat, desto mehr kann man ausrichten.
Ich denke auch, dass... weil es einfach so viele Laienchöre gibt, in denen Menschen hobbymäßig singen, die vielleicht auch gerade erst damit beginnen, ihre Stimme zu entdecken, da haben wir einfach sehr viel Verantwortung auch. Ich sag mal so ein bisschen platt, wenn ich jetzt anfange, als Sänger eine Big Band zu leiten, dann geht bei den Menschen, die ihre Instrumente spielen, erstmal nicht so schnell was kaputt. Aber wenn ich jetzt unverantwortlich als Instrumentalistin einen Chor leite und ich habe gar kein Verständnis für die Stimme, dann ist zumindest das Risiko gegeben, dass die Menschen sich platt singen, dass die Menschen sich festsingen und vielleicht auf Dauer auch in irgendeiner Weise Schäden davon tragen. Das passiert natürlich nicht so super schnell, aber da sind wir einfach in der Leitungsverantwortung, die ich wichtig finde, einzunehmen.
Das ist ein schöner Satz, also das Plädoyer für diejenigen, die das Einsingen leiten, einfach auch selber viel zu singen, Erfahrung zu sammeln und vor allen Dingen sich in den Austausch, was du auch eben sagtest, Anja, mit den Austausch mit den anderen zu gehen. Ne?
Ja, und neugierig sein.
Ja.
Was gibt's noch alles? Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade dir zugehört und habe gedacht, oh, das will ich auch mal, da will ich auch mal hin. Das möchte ich mal erleben, das finde ich spannend.
Gut, dann
sehr gern.
Machen wir eine Folgesendung. Ja, jetzt, wir haben mit der provokanten Frage angefangen, ist ein Einsingen langweilig? Und jetzt in den Singflug gehend für unsere Podcast-Sendung heute können wir sagen, nein, wenn man es richtig macht, wenn man es vielschichtig macht und wenn man neugierig bleibt auf andere, ja, anderen Einflüssen gegenüber offen steht. Was mich jetzt noch interessiert, das hast du eben am Anfang gesagt, Anja, man sagt einsingen, man sagt aber nicht absingen. Das heißt, beim Sport, das ist Cooldown, endet ihr eure Proben oder wenn du für dich singst, einfach auch mit einem Cooldown nach dem Konzert, so ähnlich wie das Sportler machen nach einem Event, sich dann erstmal wieder runterregulieren?
Also mir sind immer so Phasen sehr wichtig, dass zum Beispiel, wenn man sehr hoch gesungen hat, meine Gesangslehrerin, da war eine wunderbare alte Diva, geboren 1919, und immer wenn wir in der dritten Oktave waren, hat sie mich so ganz unauffällig in ein Gespräch verwickelt und hat dann so gesagt, ja, und jetzt trinkst du mal einen Schluck. Und irgendwann hat sie mir das erklärt, immer wenn du oben warst, musst du eine Entspannungsphase
klug
einfügen, dass du nicht auf der Spannung von oben weiter singst. Ja. Und deswegen, also wenn hohe Leistungen waren, immer dann entgegenzuwirken mit Entspannung, tiefen Tönen oder... Viele arbeiten auch mit Lachsvox.
Ja.
Also ich blubbere gerne einfach mit den Lippen.
Dann, gut, ohne Hilfsmittel.
Runterzukommen.
Ja. Schön.
Bei mir sind das tatsächlich häufig die Geburtstagsständchen am Ende der Probe. Auch diese Tradition haben wir übernommen. Und das sind dann natürlich auch Stücke aus dem Repertoire, aber es macht oft auch wirklich nochmal einen Unterschied, ob man sie hochkonzentriert in der Probe probt und auch stimmlich herausfordernde Stellen öfter probt oder ob man am Ende der Probe dann sagt, so und jetzt nochmal im Stehen mit viel Bewegung, mit viel Spaß, ohne Fokus, auf was Musikalisches einfach mal durchsingen, um jemandem eine Freude zu machen. Das ist quasi unser Cooldown am Ende. Genau, und in meinen Seminaren kommt es tatsächlich auch manchmal vor, dass wir am Ende ein richtiges Cooldown machen, was manchmal Richtung Achtsamkeit oder auch nochmal Richtung Interaktion geht oder sowas. Das ist dann zwar nicht spezifisch Chor, aber ist natürlich auch eine Möglichkeit, irgendwie so ein ritualisiertes Ende einer Probe zu bekommen.
Ja, ein schöner Tipp. Also das Geburtstagsständchen, die ja doch viele Chöre pflegen, einfach als Cooldown-Phase zu nehmen, aber die Intonation trotzdem noch im Blick zu halten. Ich bedanke mich sehr bei euch beiden, Anja und Jan-Henrik, für ein großes Thema, wo wir mit Sicherheit noch lange, lange, lange drüber sprechen können. Und bei anderer Gelegenheit sehen wir uns bestimmt wieder und wir hören uns wieder. Großes Dankeschön und einen guten Tag für euch.
Vielen Dank.
Tschüss. Gleichfalls.
Vielen Dank. Stimme.